Ja, guten Morgen. Also fast nicht mehr morgen. Wir freuen uns, dass der Saal und unsere Nebenräume draußen so voll geworden sind. Schön, dass Sie diesen Vormittag zu was ganz Besonderem machen. Ich würde gern mal fragen, wer heute Morgen überhaupt das erste Mal in diesen Räumen ist. Wenn ihr euch traut, euch zu melden. Wow. Cool, lasst uns denen mal einen Applaus geben für ihren Mut. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich in so eine besondere Versammlung traut. Und ich hoffe, dass das Erleben bisher nicht dazu geführt hat, dass Sie die Entscheidung bereut haben. Ja, ich habe mir überlegt, was das Thema für heute Morgen sein könnte, und ich bin dann an einem ganz bekannten Bibeltext, vielleicht einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt, hängen geblieben. Eigentlich ist der gar kein so normaler Bibeltext, sondern es ist eigentlich ein Lied oder ein Gedicht, und es ist der Psalm 23. Ich denke, viele von uns können den auswendig. Normalerweise nehme ich immer eine etwas modernere Übersetzung, aber ich habe mich heute, weil die meisten dann doch irgendwie diesen Text auswendig kennen, dazu entschieden, den im alten Lutherdeutsch vorzulesen. Und wenn alles klappt, werden wir den auch hinter mir an der Wand sehen können. Psalm 23, ich lese einfach mal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater, danke für dein Wort, was du uns auch heute Morgen schenkst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du es uns erklärst und dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns damit sagen möchtest. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute Schäfer unter uns haben oder Hirten oder sowas. Manche würden sagen, ich hüte eine Herde, Flöhe, wie auch immer. Es ist eine Welt, die uns heute nicht mehr so wirklich geläufig ist, die Welt eines Schäfers. Und ich möchte auch gar nicht so viel über diese Schäferei sagen. Schafe, die haben eigentlich nicht viel zu tun. Die kümmern sich auch nicht darum, wo es als nächstes hingeht. Die folgen einfach dem Hirten und vertrauen darauf, dass der sie schon an die richtige Stelle führen wird. Passt auf uns nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wir müssen in unserem Leben schon Entscheidungen treffen. Wir müssen uns schon überlegen, wo es hingeht. Aber trotzdem denke ich, dass wir ein paar Dinge aus diesem Psalm lernen können. Also die Schafe werden geführt von dem Schäfer, von dem Hirten, auf irgendwelche Weiden, wo sie genug zu fressen haben, und sie grasen dort. Und wenn so ein Schaf einen guten Hirten hat, dann geht es dem Schaf eigentlich gut. Es ist versorgt, es hat immer genug zu essen und zu trinken, es wird beschützt vor wilden Tieren, gibt es bei uns jetzt nicht mehr so, kommt jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht mit den Wölfen. Die einen sagen, schön, dass es wieder ein bisschen vielfältiger wird in unserer Fauna. Die anderen sagen, um Himmels Willen, was passiert da? So, man kann die Dinge ja immer aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aber, wie gesagt, wenn das Schaf einen guten Hirten hat, dann ist eigentlich alles paletti. Und Jesus bezeichnet sich mal selber als guten Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. So, wenn wir uns also diesen Psalm und das, was Jesus gesagt hat, zusammentun, dann können wir eigentlich sagen, wenn wir uns diesem guten Hirten anvertrauen, dann ist in unserem Leben eigentlich soweit mal alles geritzt. Dann haben wir was zu essen, dann haben wir was zu trinken, dann haben wir Schutz, so in diesem Bild gesprochen. Aber unser Text geht eigentlich noch ein bisschen darüber hinaus. Gott gibt uns nichts Drittklassiges. Als ich gehört habe, also wir haben so ein paar Leute gehabt heute, die in verschiedenen Teams das alles vorbereitet haben. Und unter anderem war ein Team zuständig für das Essen. Und als ich dann so nachgefragt habe, ob alles passt und dann so mal gehört habe, was es heute alles gibt, und wenn ich das jetzt voll gesehen habe, dann muss ich sagen, also bei uns gibt's am Frühstück normalerweise nicht so leckere Sachen. So, wenn Gott was gibt, dann gibt er eben richtig coole Dinge. Und ich habe mir so gedacht, ich könnte mir jetzt Sorgen machen, wie viele Leute kommen und ob das alles reichen wird, aber ich habe zu meiner Frau und auch zur Sandra, die das koordiniert hat, gesagt, ich habe es noch nie erlebt in unserer Gemeinde, dass es mit dem Essen knapp geworden wäre. Und wenn ich sehe, was da hinten noch so alles steht, dann habe ich den Eindruck, es ist heute auch so gewesen. Und ich möchte mich an der Stelle mal bedanken. Wir haben ein paar wenige Dinge hinzugekauft. Ansonsten sind es da hinten alles selber gemachte Spenden von euch. Und ihr dürft euch mal selber einen Applaus geben. Ich finde es echt Hammer, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Psalm rausgesucht habe, weil ich gedacht habe, der passt so gut zu diesem Brunch-Gottesdienst, weil Gott uns eben auch einen reichen Tisch deckt. Auf den Tisch kommen wir nachher nochmal. Er gibt uns nicht so, ja, ein bisschen Wasser und Brot, vielleicht noch ein Reis oder so, sondern er gibt uns echt, echt leckere Sachen. Er führt mich auf eine grüne Weide, ans frische Wasser, kein abgestandenes Wasser. Manche mögen ja lieber abgestandenes Wasser. Unser Hund hat früher lieber aus dreckigen Pfützen getrunken. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann, aber ich dachte mir immer, da kannst du dem eine frische Schüssel Wasser hinstellen und der nimmt lieber das Dreckwasser. Aber typischerweise, also ich bevorzuge frisches Wasser, am besten noch gekühlt, vielleicht ein bisschen Kohlensäure drin, vielleicht ein bisschen Geschmack drin, vielleicht manche mögen lieber ein bisschen Hopfen drin, ist jetzt nicht so meins, aber so. Und Gott schenkt uns wirklich gute Dinge. Gott meint es gut mit dir. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz so von ganzem Herzen nachvollziehen kannst oder ob du sagst, na, das mit diesem Gott, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Und wenn man die Welt heute anschaut, dann muss man ehrlich gesagt zugeben, dass Zweifel daran schon nicht so ganz aus der Luft gegriffen sind. Und trotzdem sind wir der festen Überzeugung, dass Gott es gut mit uns meint. Und dass Gott gute Dinge mit uns vorhat. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin eigentlich gar kein dummes Schaf. Ich brauche eigentlich gar keinen, der mich führt, weil ich kann für mich selber sorgen. Das mag vielleicht auch stimmen. Wir haben ja ein paar Kinder hier, ein paar Ältere und ein paar Jüngere. Wer weiß denn, wer diesen Psalm geschrieben hat? Ist jetzt nicht so ganz schwer. Die meisten Psalmen hat wer geschrieben? König David, ganz genau. Und wer weiß, was König David in seinem Beruf war, bevor er König wurde? Manche Leute haben ja einen anderen Beruf vorher gehabt. Bitte? Der war Hirte, ganz genau. So, der hat also gewusst, von was er redet. Und ich gehe allerdings davon aus, dass er das Lied nicht geschrieben hat, als er noch Hirte war, sondern erst später, dann als er König war und vermutlich auch mehr Zeit zum Liederschreiben hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber dieser David, der sieht sich selber in dieser Funktion als Schaf oder er denkt sich, es ist einfach gut, wenn ich einen guten Hirten habe. Wenn ich einen habe, der auf mich aufpasst. Wenn ich einen habe, der mir sagt, wo es lang geht. Und König David hat auch als König immer wieder gemerkt, dass er mit all seiner Weisheit, gut, sein Sohn hat ihn da vermutlich noch übertroffen, der Salomo ist ja sprichwörtlich für seine Weisheit bekannt, aber auch David hat viel Erfahrung gehabt. Er hat als König eine sehr, sehr erfolgreiche Herrschaft gehabt. Und trotzdem war er sich immer wieder dessen bewusst, dass er einen an seiner Seite braucht, der ihm Rat gibt, der ihm sagt, wo es lang geht, der ihm hilft, über das, was wir menschlich sehen können, hinauszuschauen, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur auf menschlicher Weisheit basieren, sondern die mit göttlicher Weisheit und mit göttlicher Voraussicht gespickt sind. Und dieser David, der redet von diesem guten Hirten und er redet positiv davon. Er redet nicht so davon, dass er seine Freiheit aufgeben muss und sagen muss, ah, jetzt bin ich bloß noch ein dummes Schaf, jetzt muss ich nur noch diesem Hirten nachrennen, sondern er empfindet es als was ganz Positives. Und ich muss sagen, als ich das vor vielen, vielen Jahren in meinem Leben so entschieden habe, diesem Hirten nachzufolgen, da wusste ich auch noch nicht so ganz genau, was alles kommt, aber ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Zu wissen, dass da einer ist, der den Weg kennt. werde ich gleich noch was dazu sagen. So, es ist egal, welche Stellung du hast. Es ist egal, wie viel du dir selber zutraust. Es ist immer gut, ein Schaf des guten Hirten zu sein. Ob du dein Leben im Griff hast oder ob dein Leben gerade unter deinen Händen zerbricht, dieser gute Hirte ist für dich da und er möchte dich führen. Auf rechter Straße. Und jetzt kommt dieser Vers 4, der mich so immer so ein bisschen gestört hat. Der so dieses schöne Bild von diesem Hirten irgendwie durchbricht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Es gibt nicht nur schöne Zeiten. Und das ist das, was ich in der Bibel so schätze, dass die Bibel kein rosarotes Bild zeichnet. Selbst Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, passt mal gut auf, ihr werdet nicht immer nur tolle Dinge erleben, sondern wird es auch Zeiten geben, da wird es euch richtig schwierig werden, mir nachzufolgen. Da werden Menschen euch verhaften. Sie werden üble Dinge mit euch anstellen. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Und ich habe mir gedacht, Jesus, das ist nicht so ganz der Rekrutierungsstil, den wir heute so machen. Das sagt man eigentlich nicht so im Voraus. Ja, also, das kommt ins Kleingedruckte vielleicht. Aber Jesus war da ganz offen. Und wenn ich die Bibel durchlese, dann sehe ich eben, dass die Bibel nicht dieses ist immer alles schön, Friede, Freude, Eierkuchenbild zeichnet, sondern selbst im 23. Psalm, da heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, und es kommen finstere Täler. Auch Christen sind davon nicht verschont. Wir erleben das als Gemeinde gerade sehr, sehr deutlich und sehr drastisch, wo wir einfach merken, es gibt nicht nur schöne Zeiten und es wird auch schwierig. Und manchmal steht man davor und denkt sich, Gott, was soll das jetzt alles? Warum muss ich diesen Weg gehen? Aber dann kommt auch dieses Hoffnungsvolle. Hier im hebräischen Text, da heißt es zunächst mal, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, das finstere Tal, das heißt im Hebräischen eigentlich im Tal des Todesschattens, wo es richtig bedrohlich wird, wo es uns nicht mehr gut geht. Und selbst im Tal des Todesschattens, da können wir dem guten Hirten nachfolgen. Das heißt nicht, dass uns das Leid erspart bleibt, aber der gute Hirte geht mit uns durch dieses Tal. Und wir haben in ihm einen, der uns trägt, der uns tröstet, der auf uns achtet. Und dann heißt es hier, dass er einen Stecken und Stab hat. Ich lese das nochmal. Ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das Interessante ist, dass hier in der Grammatik ein kleiner Wechsel ist. Vorher heißt es, der Herr ist mein Hirte. Er führt, er. Und jetzt heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jetzt ist es plötzlich nicht mehr er, jetzt ist es du. Und vielleicht ist manchmal auch in diesen Zeiten, wo es durch die Tiefe geht, wo wir im dunklen Tal sind, wo uns Gott ganz besonders nahe sein möchte und wo wir ihn auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen. Und dann trägt dieser Hirte einen Stecken und einen Stab. Ich weiß nicht, wie es uns da so geht. Der Hirte, der hat einen Stecken. Und dieser Stecken ist schon irgendwie ein bisschen bedrohlich, könnte man jetzt denken. Aber ich bin jetzt kein Schäfer und ich weiß nicht so hundertprozentig, wie die Leute damals das gehandhabt haben. Aber nach allem, was ich gelesen habe, war das weniger dazu da, um die Schafe zu züchtigen, die böse Dinge getan haben. Weiß ich, wer von uns so dieses Bild von Gott hat, dass Gott so in der Ecke steht oder auf seiner Wolke sitzt mit seiner Keule in der Hand und guckt, wer alles was Böses macht und dann, oh, ich hab dich gesehen und dann wie Zeus die Pfeile schleudert und uns einen überbrät. Dafür ist der Stecken, der Stab nicht gedacht. Der ist hauptsächlich dazu gedacht, um die Tiere abzuwehren, die den Schafen was Böses wollen. Wir werden gleich noch auf die Feinde zu sprechen kommen. Dieser Stecken, dieser Stab, die dienen dazu, damit die Schafe sicher sind. Und deswegen sagt David auch, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Ich weiß, auch wenn ich durch das tiefe Tal muss, auch wenn es das Tal des Todesschattens ist, auch wenn es ganz dunkel wird um mich her, ich weiß, Gott, du bist an meiner Seite und du passt auf mich auf und du verteidigst mich. Du passt auf, dass mir nichts passiert und deswegen fürchte ich kein Unglück. weil ich weiß, Gott ist da. Gott möchte dich beschützen. Und jetzt kommen die Feinde. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist ein ganz besonderer Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch. Wir haben hier alle Tische, die waren gedeckt und da hinten alles schön vorbereitet. Aber es heißt hier, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der zurzeit nicht irgendwie nachvollziehen kann, wie das ist mit Feinden. Also wir kommen ja so aus einer Zeit, wo man sich Krieg irgendwie schon nicht mehr vorstellen konnte. Das gab es irgendwie schon nicht mehr oder, naja, also weit, weit weg jedenfalls. Aber spätestens mit dem Ukraine-Krieg und jetzt mit dem, was in Israel passiert, ich glaube, so dieses Bedrohtsein und dieses Gewalt erleiden und das sind Feinde, die mir was Böses wollen, das ist zurzeit auch in unserer Vorstellungswelt wieder sehr präsent. Und jetzt stellen wir uns vor, wir leben nicht im sicheren Deutschland, wo wir Gottesdienste feiern können, wie wir möchten und wo alles sicher ist. Sondern da stehen da draußen Leute mit Stöcken, mit Molotow-Cocktails, womöglich mit Waffen. Und wir wissen, die wollen uns nichts Gutes. Und dann sage ich zu euch allen, setzt euch, wir haben den Tisch für euch gedeckt. Lasst das Bild mal eine Weile auf euch wirken. Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Was für ein krasses Vertrauen muss da dahinter stecken, wenn wir uns an diesen Tisch setzen und wissen, da draußen sind die Feinde und die wollen uns was Böses und Gott sagt, setz dich. Wer kämpft dann? Wenn ich mich jetzt setze, wer kämpft dann? Gott kämpft für mich. Er deckt uns den Tisch. Der Feind droht uns, aber Gott sagt, nimm Platz. Iss. Genieße. Und während der Feind dich bedroht, lädt Gott dich ein zu essen. Also kämpft er. Er sorgt dafür, dass die Feinde uns nichts tun. Und wenn wir uns dann gestärkt haben, dann können wir auch in den Kampf mit eintreten und können vielleicht an Gottes Seite kämpfen. Es wird vielleicht auch solche Zeiten geben, wo Gott uns nicht alles abnimmt, sondern wo wir kämpfen müssen und wo wir uns diesen Feinden stellen müssen. Aber Gott schenkt uns ja immer wieder solche Zeiten, wo wir auch im Angesicht unserer Feinde uns an den Tisch setzen dürfen. Und dann heißt es da, du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist was wir heute nicht mehr so kennen, aber das ist wohl etwas gewesen, was damals im Orient dazugehört hat, wenn ein Gast gekommen ist, dass der gesalbt worden ist mit Öl. So, ich bin Gast bei Gott, ich bin Ehrengast bei ihm. Und er schenkt mir voll ein. Oder andere Übersetzung sagt, mein Becher fließt über. Wenn Gott gibt, dann gibt er nicht karglich, sondern er gibt überfließend. Das Leben mit Gott ist kein Zuckerschlecken. Zuckerschlecken im Übrigen ist auch nicht gesund. Weiß nicht, ob man das Bild damit jetzt überstrapaziert, aber auch wenn es mal durch ein dunkles Tal geht, Gott lässt deinen Becher des Segens überfließen. Er macht deinen Becher voll. Er sorgt für dich. Er lässt es dir gut gehen. Und jetzt kommen wir an den Schluss dieses Verses. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wenn du diesem Hirten nachfolgst, wenn du in seiner Herde bist, dann werden dir Gutes, Gottes Güte und seine Barmherzigkeit, die werden dir folgen. Die werden bei dir sein. Gottes Güte und Barmherzigkeit werden da sein. Und dann kommt das Allerbeste. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also, ich übersetze es mal in moderneres Deutsch. Ich darf im Haus des Herrn, in seinem Tempel, in seiner Wohnung, in seiner Gegenwart, wie auch immer du das übersetzen möchtest. Ich werde im Haus des Herrn bleiben dürfen. Immer. Wir hatten hier kürzlich ein paar Hochzeiten und die Trauformel bei uns lautet, so unmodern das auch sein möge, solange wir leben werden oder bis der Tod uns scheidet oder wie auch immer. Das steht hier nicht. Da steht nicht, ich werde im Haus des Herrn bleiben, bis ich sterbe. Da steht, ich werde im Haus des Herrn bleiben, immer. Und es redet vom ewigen Leben. Das redet davon, dass uns niemand mehr von Gott trennen wird. Und dieses ewige Leben, das beginnt nicht irgendwann, sondern es beginnt streng genommen eigentlich hier auf dieser Welt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da haben wir dieses mein Leben lang. Aber dann, ich werde bleiben im Haus des Herrn. Ich darf in seiner Gegenwart sein. Immer da. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Wie folgen uns Güte und Barmherzigkeit? Wie sind sein Stecken und sein Stab unser Trost? Wie bereitet Gott uns diesen Tisch? Wie kommen wir dahin? Und ich glaube, der Anfang des Psalms, der gibt uns da Antwort darauf. Der Anfang des Psalms, ich führe uns den nochmal in Erinnerung, heißt, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. All das Gute, was in diesem Psalm drinsteckt, das können wir abholen, dessen können wir uns gewiss sein, wenn wir ihn Hirte sein lassen. Und jetzt komme ich nochmal an diesen Anfang zurück. Was macht ein Schaf? Ein Schaf folgt seinem Hirten. Und ich glaube, manche von uns, die haben das vielleicht auch so gehört, ja, du musst Jesus deine Sünden bringen und bei ihm abladen und dann vergibt er dir und dann ist alles gut und das gehört auch dazu. Aber das Zweite gehört auch dazu. Er ist mein Hirte. Er bestimmt, wo es lang geht. Ich lasse ihn mitreden. Ich lasse ihn nicht nur mitreden, ich lasse ihn bestimmen. Wir hatten mal so eine Aktion auf dem Marktplatz und da haben wir so Schilder hochgehalten und eine von uns hatte dieses Schild, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ich fand diesen Satz so klasse. Er ist der Regisseur. Und wenn der Regisseur sagt, jetzt machen wir das so, dann machen wir das so. Und wenn der Hirte sagt, wir gehen jetzt nach Westen, dann gehen wir nach Westen. Und wenn er sagt, und jetzt bleiben wir hier, dann bleiben wir hier. Und ich bin jetzt wirklich schon etliche Jahre mit Gott unterwegs und ich muss sagen, ich verstehe Gott nicht immer, aber was ich verstanden habe, ist, dass Gott keine Fehler macht und dass Gott weiß, was er tut. Und das Allerbeste, Gott hat einen guten Plan. Und noch besser, niemand kann diesen Plan durchkreuzen. Gott ist nicht nur allwissend, er ist auch allmächtig. Und wenn Gott sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird er das durchführen. Und deswegen ist es so super, ihn an meiner Seite zu haben. In der Schule, weiß ich, wer von uns das mal so erlebt hat, da war es cool, wenn man sagen konnte, ich habe einen großen Bruder. Oder pass mal auf, dann hole ich meinen Papa. Oder noch besser war es halt, wenn der schon da war. Und wir haben Gott an unserer Seite. Gott, der von sich selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Da lehne ich mich zurück, überkreuze meine Füße, verschränke die Arme und sage, dann viel Spaß, wenn er euch mit dem anlegt. Gott ist da. Er hat einen guten Plan für uns. Und er möchte aus deinem Leben was richtig Gutes machen. Und deswegen mein Rat an uns alle, folg ihm, werd sein Schaf, falls du es nicht schon bist. Und wenn du sein Schaf bist, dann bleib in dieser Herde, lauf nicht weg. Bleib bei ihm, folg ihm, wo es auch hingeht und er wird dich auf einen guten Weg führen, auf grüne Weiden, auf fette, saftige Weiden und ans frische Wasser. Ich würde ganz am Schluss noch beten und lade uns alle ein, mitzubeten, wenn wir das möchten. Und falls es noch Fragen gibt oder falls, keine Ahnung, noch Gesprächsbedarf besteht, es gibt so Leute, die tragen so rote, manchmal auch andersfarbige Umhänger. Auf allem die roten sind für hinterher gedacht als Partner fürs Gebet oder fürs Gespräch. Vater, ich danke dir, dass du unser guter Hirte sein möchtest. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns auf fette Weiden und ans frische Wasser führen möchtest. Dass du unseren Becher überfließen lässt. Dass du uns einen Tisch deckst. Und dass du auch in schwierigen Zeiten an unserer Seite bist. Danke, Herr, dass wir immer wieder erfahren durften, wie gut es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du hilfst, Herr, dass wir dir treu sind, dass wir dir nachfolgen, dass wir bei dir bleiben, dass wir dir nicht weglaufen. Und für all diejenigen, Herr, die noch zweifeln, ob sie dir trauen können und ob das richtig ist so, für die möchte ich dich bitten, Herr, dass du ihnen begegnest, Herr, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Dass sie dich kennenlernen dürfen in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Güte. Und ich danke dir, Herr, dass du uns den Tisch deckst, so wie wir es heute hier erlebt haben, Herr, dass es richtig viele gute Dinge zu essen gab, Herr. Danke, dass du für uns vieles Gutes vorbereitet hast in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier hergekommen ist, einfach segnest und dass du deinen guten Plan in die Tat umsetzen kannst. Amen.